Hallo und herzlich willkommen beim Arbeiterkind.de Podcast. Mein Name ist Franziska und ich verantworte die Koordination in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei Arbeiterkind.de. Heute darf ich mit Tobias Brückmann sprechen. Tobias erzählt uns von seinem eigenen beruflichen Werdegang in der IT-Branche, wo er nicht nur eine Professur innehat, sondern auch Geschäftsführer der Campus Lab GmbH ist. Ganz viel Spaß! Hi Tobias, herzlich willkommen beim Arbeiterkind.de Podcast.
Hi Franzi, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Genau, Arbeiterkind.de beim Podcast, da sprechen wir eigentlich um verschiedene Werdegänge, was es so bedeutet, Erstakademiker, Erstakademikerin zu sein und was es denn so verschiedene, ja, interessante Werdegänge in unserer Community gibt. Deshalb magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Tobias Brückmann. Ich bin Professor für Software Engineering in der Wirtschaftsinformatik an einer privaten Fachhochschule und führe darüber hinaus ein kleines Unternehmen. Campus Lab heißt das. Das kümmert sich um E-Learning-Produktion für Großkunden. Ja, ich selber bin aus studierter Medieninformatiker, promovierter Softwaretechniker, habe also, wenn man sich so den formalen Bildungsweg anschaut, irgendwie alles mitgenommen, was da so im Angebot ist. Und ich wohne in Eberswalde, das ist ein kleines Städtchen im Norden von Berlin.
Super, danke dir. Super spannend erstmal. Da bin ich mir sicher, haben wir heute einiges, worüber wir sprechen können. Aber vielleicht so zum Einstieg. Wann bist du dir denn selbst bewusst geworden, dass du ein sogenanntes Arbeiterkind oder Erstakademiker bist?
Das war tatsächlich vor ungefähr einem Jahr erst, da ist es mir wirklich bewusst geworden. Und zwar haben alte Grundschulfreunde ein Klassentreffen organisiert. Ich bin in Berlin in die Grundschule gegangen, bis so 92, 93. Dann haben wir uns nach etwas über 30 Jahren wieder getroffen. Wir waren damals 24 Leute, ungefähr 18 waren dann auch beim Klassentreffen da. Und ich bin so voller freudiger Erwartung hin und mal, also in der gespannten Erwartung zu sehen, was denn aus den Leuten alles geworden ist. Und ich war damals, weiß Gott nicht, der Beste in der Schule. Und während des Klassentreffens, was total schön war und was total nett war, die ganzen Leute wiederzusehen, ist mir aber aufgefallen, dass ich tatsächlich der Einzige bin, der nach der Schule direkt studiert hat. Es gab noch eine Freundin, die hat dann nach der Ausbildung zu ihres Arbeitgebers studiert. Aber alle anderen sind dann direkt in die Ausbildung gegangen. Und es war tatsächlich für mich ein Erlebnis, das sehr prägend war. Weil danach habe ich erst tatsächlich mal angefangen, drüber nachzudenken, was das eigentlich damals für uns in unserer Zeit als, ich sag mal, ehemaliges DDR-Kind mit einer Wendebiografie auch bei den Eltern und die ganzen Einschnitten, die das bedeutet hat, was es eigentlich bedeutete und wie verrückt es tatsächlich ist, dass ich einfach so studieren konnte und studieren gegangen bin und wie überhaupt nicht normal das ist tatsächlich. Das hat mich nochmal auf den Boden zurückgeholt und hat mich nochmal auch dafür sensibilisiert, dass das schon zum einen was Privilegiertes ist, was ich halt damals machen durfte und dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Ja, super spannend, da auch nochmal die Unterschiede dann so viele Jahre später tatsächlich zu sehen. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe gewesen? Du hast gerade schon die Wendebiografie und so weiter angesprochen, aber dass es da für viele in deiner Klasse überhaupt gar nicht, ja, ans Studium vielleicht auch zu denken war.
Also tatsächlich habe ich mich mit den Freunden auch noch gar nicht darüber so unterhalten können, weil das tatsächlich erst so Wochen und Tage später erst so nach und nach irgendwie mir bewusst geworden ist tatsächlich. Aber ich kann mich halt daran erinnern, also ich kenne tatsächlich nur meine Perspektive und ich habe damals, für mich war das halt irgendwie klar, dass ich studiere. Ich weiß auch nicht warum, ich kann es auch gar nicht sagen, aber das war irgendwie, es stand dann auch mit dem, was ich in der Schule fertig gebracht habe, nie so zur Diskussion. Aber wenn man mal guckt, und das ist mir auch später erst noch bewusst geworden, in welchen prekären, oder heute würde man sagen, prekären Situationen damals halt auch viele Klassenkameraden groß geworden sind, ne? die Erfahrung gemacht haben, dass auch im Zuge der Wende, vor allem in der ehemaligen DDR ja, ganz viele Arbeitsplätze weggefallen sind. Aber Geldmangel war eine ganz, ganz prägende Erfahrung, tatsächlich auch bei uns zu Hause. Ne? Das Thema Geld war immer ein Thema. Wenn man in einem Umfeld groß wird, wo Geld einfach nicht da ist und man sich nach der Schule entscheiden kann, gehe ich studieren, was Geld kostet, oder mache ich eine Ausbildung, wo ich Geld verdiene, naja, ist die Entscheidung wahrscheinlich für viele recht naheliegend, dann die Ausbildung.
Auf jeden Fall. Und das sehen wir auch ganz oft in unserer Community. Erstmal überhaupt zu verstehen, dass ein Studium ja auch ein Investment sein kann für die Zukunft, aber man ja irgendwie auch erstmal drauf warten muss. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation und eine schwierige Entscheidung. Wie sah denn dann dein Weg ins Studium aus? Du hast gerade schon gesagt, dir war es irgendwie klar, du wirst studieren. Wie sah denn der Weg dann dahin aus?
Zu irgendeinem Zeitpunkt, ich weiß auch gar nicht mehr genau wann, das muss aber Ende der Schulzeit gewesen sein, so Oberstufe, Mathe-Physik-Leistungskurs, hat mir auch viel Spaß gemacht. War für mich damals, zumindest erinnere ich mich das so, irgendwie klar, ich will einen Job haben, wo ich mir nicht so richtig über Geld Gedanken machen muss, also wo ich jetzt nicht jeden Mark, damals war es noch, heute würde man sagen, Euro umdrehen muss. Und ich würde vielleicht auch einen Job machen, selbst wenn der Job mir nicht so viel Spaß macht, kann ich den ja vielleicht nur Halbzeit machen und in der anderen Hälfte meines Lebens irgendwas machen, was mich mehr erfüllt. Das war tatsächlich eine so eine Entscheidung. Und dann war es damals auch so, das war so vor der Jahrtausendwende, da wurden die Computer gerade sozusagen noch prominenter. Das Internet sozusagen war da so gerade dabei, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich würde gerne wissen, was diese grauen Kästen sind, die man so Computer nennt. Was ist denn das, ne? Worauf sich die ganze Gesellschaft verlässt, die technischen Geräte. Und ich wollte wissen, was dahinter steckt, wie die funktionieren, und habe mich dann für ein Informatikstudium entschieden. So aus der Neugierde heraus tatsächlich. Aber wirklich in gar keiner, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hatte keinen Computer, ich konnte nicht programmieren. Ich bin da komplett blauäugig sozusagen in das Studium gestartet, aber wollte halt wissen, wie diese Kästen funktionieren. Und tatsächlich für mich persönlich habe ich das auch geschafft am Ende. Aber das war auch kein leichter Weg, sag ich mal. Ein Studium war für mich überhaupt, also wahrscheinlich ist es nie ein leichter Weg, aber was mir halt aber zu keiner Zeit bewusst war, dass es irgendwas Besonderes ist zu studieren. Ne? Und das war halt auch klar, ein Studium kostet Geld, ich habe auch BAföG bekommen, das war absolut wichtig für mich. Somit konnte ich überhaupt ein Studium starten. War aber halt tatsächlich, also mein ganzes Studium war dadurch geprägt, ich muss da schnell fertig werden. Weil wenn es kein BAföG mehr gibt, ist mein Studium zu Ende. Das war tatsächlich so die Einstellung, mit der ich ins Studium gegangen bin, ne? Und habe dann versucht, das auch zu schaffen, und habe es auch fast geschafft. Ich glaube, am Ende des Studiums waren ein paar Monate, wo ich noch Bildungskredit beantragt habe für die letzten Monate, aber bin dann auch super schnell durchs Studium gekommen, tatsächlich mit dem Antrieb dahinter, es hängt alles am BAföG. Und das war tatsächlich so in der Retrospektive, war das irgendwie ja toll, weil das war tatsächlich eine schöne Deadline, das war ein Druck, ich konnte mich orientieren. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Sachen nicht gemacht, die für andere selbstverständlich waren. Ne? Zum Beispiel so ein Jahr oder ein halbes Jahr im Ausland studieren. Für mich war das immer so, dass ja, wenn man jetzt ins Ausland geht, dann sozusagen dauert das Studium länger, dann gibt es kein Geld mehr. Und das war tatsächlich irgendwie eine Randbedingung, eine innere Einstellung, die mich dadurch getrieben hat, aber die ich jetzt irgendwie heute auch ein bisschen kritischer sehe.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn bei mir war es tatsächlich ähnlich, dass ich heute in Retrospektive gerne viel mehr Angebote auch an der Uni wahrgenommen hätte, so zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung und so weiter. Aber wenn man vielleicht erstmal gar nicht diese Angebote kennt und dann eben von so einer Deadline getrieben ist, ist das natürlich um einiges schwieriger, dieses Studierendenleben, von dem alle reden, dann auch wirklich zu genießen. Würdest du dann trotzdem aber sagen, dass das Studium trotzdem ein Ort und eine Zeit war, an der du dich entfalten konntest, oder wie hast du das Studium selbst wahrgenommen und empfunden?
Auf jeden Fall war das eine super spannende Zeit. Bei mir ist es tatsächlich so, ich vergesse sehr viel, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, und das Studium war so okay. Es war auf jeden Fall besser als Abitur, aber ich habe tatsächlich auch die Sachen, die sich danach angeschlossen haben, bin ich immer wieder zu einem Punkt gekommen, wo ich dachte, ach cool, das wird ja immer besser, ach cool, das wird ja immer besser. Also es war irgendwie schon, also ich kann jetzt im Rückblick sagen, ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen, wenn ich so gestartet wäre. Ich hätte jetzt irgendwie nichts vermisst, jetzt aus meiner Erfahrung, und wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht mit meiner Einstellung und den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, wo ich bin, wenn es anders gekommen wäre. Aber es ist mir auch später erst bewusst geworden. Weißt du, ich habe das Gefühl, wenn man in einem Umfeld groß wird, was halt von Anfang an so prägt und sagt, ah, geht nicht, kann man nicht machen, ist kein Geld da. Also dann verinnerlicht man das so, das habe ich lange Jahre so gemacht, das ist immer noch nicht so ganz raus. Dann versucht man das Geld zusammen, und alles, was irgendwie ans Geld ausgeben geht, ist halt irgendwie erstmal negativ besetzt, und da denkt man auch nicht drüber nach weiter. Das geht halt nicht. Und wenn man mit dem Mindset so groß geworden ist, und das bin ich auch, dann macht man natürlich auch viele Sachen nicht, die man vielleicht gemacht hätte, wenn jemand gesagt hätte, ach komm, pass mal auf, wenn du jetzt kein Geld hast, guck mal, da gibt es Stipendien. Oder guck mal, wenn du jetzt kein Geld hast, dann gibt es ja andere Möglichkeiten. Man kann ja auch beispielsweise arbeiten gehen neben dem Studium. Und solche Sachen. Man kann auch in der Uni arbeiten gehen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und sogar an dem Fach arbeiten, in dem man studiert. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man aber gar nicht kennt, ne, weil man einfach so, so groß geworden ist in dem Umfeld, wie man groß geworden ist. Und das tatsächlich, das ist mir noch aufgefallen, jetzt auch nochmal im Rückblick, so diese eigene, wie sehr einen das eigene Umfeld prägt, der eigene Kontext und wie wichtig das ist, dass man halt auch Anstupser von außen kriegt, auch von dem man vielleicht gar nicht weiß, dass es die gibt. Deshalb finde ich auch die Initiative Arbeiterkind so schön, ne? Weil das sind halt Leute, die durch den Prozess gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben die Erfahrung gemacht und möchten gerne unser Wissen weitergeben und anderen Leuten dabei helfen. Und ich finde es super wichtig, genau Personen aus dem Hintergrund, wo Studium nicht normal ist, weitere Bildung nicht normal ist, dort eben auch Impulse zu setzen und da ein Angebot zu schaffen, von dem man vielleicht gar nicht weiß, dass das gibt. Das ist mega wichtig.
Kannst du dich denn noch an solche Anstupser von außen erinnern, die dich dann irgendwie in deinem Werdegang unterstützt haben?
Nö.
Hättest du dir die gewünscht?
Also ich glaube, ich würde gerne ins Ausland gegangen sein, so zum Studium. Da mal ein halbes Jahr, ich meine, also viele waren im Ausland, auch viele meiner Freunde waren im Ausland. Und das ist natürlich eine unglaublich tolle und prägende Zeit. Da bin ich vielleicht ein bisschen wehmütig, dass ich das nicht getan habe. Das wäre sicherlich nochmal eine tolle Sache gewesen. Da denke ich öfters dran, dass ich da einen Stups bekommen hätte. Und tatsächlich den ersten Stups, den ich bekommen hätte, der hätte ja schon vor dem Studium passieren sollen. Ich war als Kind unglaublicher Flugzeugfan. Ich bin hier in Berlin zu Luftfahrtshows gefahren. Jedes Mal, wenn ein Flugzeug fliegt, Kopf hoch, Flugzeugzeitung gelesen und wollte gerne Pilot werden. Ich habe der Lufthansa einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich habe mich erkundigt, wie geht denn das, Pilot zu werden? Dann haben sie zurückgeschrieben, kann man grundsätzlich machen, kostet, weiß nicht, 200.000 Mark waren es damals. Und da war halt okay. Ja, gibt es einfach nicht, 200.000 Mark. Und deshalb wandert der Brief jetzt in Postkasten, nein, in Papierkorb. Und dann war es das. Und das ist tatsächlich so eine Situation, hätte ich mir, glaube ich, gerne Anstupser gewünscht von außen. Und man sagt, na, pass mal auf. Ja, es ist viel Geld, aber guck mal, wenn man Pilot werden will, kann man sich sowas finanzieren. Oder wenn jemand sagt, pass mal auf, ja, na, vielleicht ist Pilot nicht drin, aber guck mal, es gibt ja ganz, ganz viele Berufe rund um die Luftfahrt, ne, rund um das Flugzeug. Vielleicht findet man ja da auch was, wo man es mit Flugzeugen zu tun haben kann, ohne jetzt Pilot zu werden. Oder dann geh doch in Vereine und lern Segelfliegen. Ne, das kann man auch für ein relativ schmales Geld machen, wenn man da Vereine in der Nähe hat. Ne, solche Sachen. Das fände ich so rückblickend vielleicht ganz, ganz cool, wenn das passiert wäre. Wäre ich vielleicht früher Pilot geworden, wer weiß.
Darauf würde ich gerne später tatsächlich nochmal eingehen, wenn es um den Beruf geht, den du jetzt ausübst. Mhm. Vielleicht hast du ja dann auch ein paar Tipps und ein paar Anstupser für andere Personen, die das vielleicht auch erstmal als unmöglich erachten. Aber davor würde ich dich gerne noch fragen, du meintest, nach deinem Studium wurde es eigentlich nur immer besser. Wie sah denn dann dein beruflicher Weg nach dem Studium aus?
Der war lustig. Ich hatte das Studium abgeschlossen. Das weiß ich noch ganz genau, an welchem Tag das war. Das war am 13. August, Tag des Mauerfalls. Des Mauerbaus, Entschuldigung. Und da stand ich mit einem Freund in Dresden und haben überlegt, ja, was kann man jetzt machen? Jetzt, man hat ja die ganze Zeit auf das Studiumziel hingearbeitet, jetzt hat man den Abschluss, jetzt hat man ja nichts mehr zu tun. Und da dachte ich mir, naja, jetzt könnte man vielleicht was anderes studieren, sowas wie Kunstgeschichte. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die hat Kunstgeschichte studiert, das fand ich total spannend, war was ganz anderes. Das mit dem Studium lief jetzt ja gar nicht so schlecht. Vielleicht schafft man es ja noch eine Stufe weiter. Vielleicht kann man ja auch eine Promotion anfangen. Das waren so die Gedanken, die ich damals hatte. Das war irgendwie ganz, ganz spannend. Und tatsächlich bin ich am Ende an der Uni Leipzig, also von der TU Dresden in die Uni Leipzig gewechselt und habe dort eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bekommen. Ich bin über private Umwege nach Leipzig gekommen, fand die Stadt toll, habe überlegt, was kann man denn hier machen, habe zwei Bewerbungen geschrieben, eine an eine Firma, eine an eine Uni. Die an der Uni haben mich genommen und es war super cool. Es war eine super gute Möglichkeit. Da bin ich tatsächlich in ein Umfeld reingekommen, was mich halt total geprägt hat, auch ganz, ganz stark nochmal deutlich über Studium hinaus. Und das, was ich meine mit dem besser, also ich habe halt mit jedem Schritt irgendwie eine andere Welt kennengelernt, ein anderes Umfeld kennengelernt und konnte mich halt einfach auch weiterentwickeln und weiter entfalten auf eine Art und Weise, die zwar sehr anstrengend war, weil die mit sehr viel Arbeit und sehr viel Energie verbunden ist, aber mir so viele Erfahrungen ermöglicht hat und mir auch ermöglicht hat, die Welt aus ganz, ganz vielen Perspektiven wahrzunehmen, auch vor allem im Arbeitsleben viele verschiedene Dinge auszuprobieren, große Unternehmen kennenzulernen, kleine Unternehmen kennenzulernen, verschiedene Einblicke in verschiedene Branchen zu bekommen. Das ist toll. Also die Erfahrung und die Möglichkeiten, die sich mir dadurch eröffnet haben, die sind dann auch total wertvoll für mich gewesen und immer noch.
Hattest du denn dann, würdest du sagen, besondere Herausforderungen in deiner Karriere, aber auch deiner akademischen Karriere als Erstakademiker?
Das Studium zu schaffen, also im Sinne, die Disziplin aufzubringen, zu lernen. Also wenn ich jetzt im Grundstudium ist es ja, man kommt ja von der Schule, hat dann irgendwie keine Lust mehr auf Lernen. Damals hatten wir noch einen Zivildienst, da hatten wir wieder Lust auf Lernen. Und dann startet man in der Uni. Und alles ist neu. Irgendwie, man trifft auf Menschen, die man nicht kennt. Man trifft in der Informatikfakultät auf ganz komische Menschen, die man nicht kennt. Damals war es zumindest noch so. Die Art und Weise, wie der Lehre vonstatten ging, konnte man nicht. Man war ständig konfrontiert mit neuem Wissen. Das waren Vorlesungen, wo man Mühe hatte, Sachen mitzuschreiben. Von Verstehen war da gar nicht zu denken. Ich musste ganz schön hart daran arbeiten, mich zu disziplinieren und dann wirklich in der Woche jeden Tag nach dem Uniprogramm hinsetzen, Übungsaufgaben machen, Vorlesungsstoff nachbereiten. Also wirklich, das war eine sehr, sehr, sehr intensive Lernphase, die ich auch nur geschafft habe, weil ich mich mit jemandem, den ich damals noch nicht kannte, der aber ein sehr guter Freund geworden ist, zusammengetan habe und wir uns als Lerngruppe zusammen das Studium gebracht haben. Weil alleine hätten wir das nicht geschafft und das ist tatsächlich total wichtig für uns gewesen, sich mit anderen Leuten, mit keine Ahnung, einer Handvoll Leuten vielleicht, wenn überhaupt, aber einer, zwei reichen vielleicht aus, sich dann gegenseitig durchs Studium zu helfen, weil alleine im stillen Kämmerchen lernen, das hätte nicht geklappt. Das ist ziemlich sicher. Ja, es ist schwer, aber ey, ich habe halt ein Ziel vom Kopf und ich würde es gerne machen. Und gut, dann ist es jetzt halt mal schwer und da muss man jetzt irgendwie da durchgehen. Das hat mir wirklich ganz, ganz viel ermöglicht und mir hat auch geholfen, dann auch nicht aufzugeben. Und auch später tatsächlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann in der Promotionsphase, das ja auch, da kümmert man sich um ein Projekt irgendwie 3, 4, 5, 6 Jahre lang, was dann irgendwann mal zum Hals raushängt, weil man es nicht mehr sehen kann. Man muss es doch irgendwie fertig bringen. Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Erfahrung auch, aber eine sehr positive Erfahrung. Denn das Gefühl am Ende, sich selber was erarbeitet zu haben, den Studiumabschluss. Bei mir war es dann am Ende auch die Promotion. Ne? Das ist halt was, du kriegst immer so eine Urkunde in die Hand. Und es ist halt was, was man sich selber erarbeitet hat. Da hatte ich, also das war so ganz allein meine Arbeit und das ist was, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Das war ein total schönes Gefühl. Das will ich auch nicht missen. Und dafür hat es sich allein auch schon gelohnt. Auch das ist auch ein Stück Selbstbestätigung dann auch. Und das ist jetzt einfach meins. Und da habe ich mich sehr gut mitgefühlt.
Ja, darauf kann man auch auf jeden Fall total stolz sein. Und ich hoffe, das sind auch alle in unserer Community, dass so ein Studienabschluss gerade als Erstakademiker oder Erstakademikerin wirklich nichts ist, was selbstverständlich ist, sondern dass man da unfassbar mutig war. Jetzt könnte man ja objektiv sagen, wenn man sich deine Karriere anschaut, deinen beruflichen Werdegang, dass du da schon eigentlich in der Karriereleiter nach oben gestiegen bist als Geschäftsführer und auch mit einer Professur. Was würdest du denn sagen, hat dir geholfen, heute dort zu sein, wo du beruflich bist?
Fleiß, Durchhaltevermögen tatsächlich und aber auch so ein, wie soll ich sagen, das Erkennen von guten Gelegenheiten und ein gutes, ich sag mal, Bauchgefühl. Ich glaube, ich habe jetzt nie Sachen lange gemacht, von denen ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt nicht das Richtige für mich. Ich muss sagen, ich habe halt einfach mit meiner Studiengangswahl wirklich Glück gehabt, dass das was für mich war. Es hätte auch ganz anders kommen können. Und auch das später mit der Stelle, die ich da an der Uni hatte, hatte ich auch für mich persönlich super Glück gehabt, dass das am Ende so ausgegangen ist. Und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, immer so eine Verkettung zwischen dem eigenen Engagement und dem Wahrnehmen von Türen, die sich irgendwie auftun. Und das ist, war tatsächlich für das, was ich bis jetzt gemacht habe und machen durfte, auch sehr, sehr schöne Gelegenheiten, über die ich auch super dankbar bin. Und tatsächlich, das ist immer interessant, wenn man so im Nachhinein drauf guckt. Es gab jetzt irgendwie keine Netzwerke. Wenn man jetzt weiß, wie die Welt funktioniert, würde man sagen, hey, pass auf, schließ dich an Netzwerken an, lern Leute kennen, pflege deine Netzwerke, pflege deine Kontakte, nutze die auch. Habe ich irgendwie nie gemacht, war einfach nie ein Thema für mich, war, kannte ich einfach nicht. Ne? Sowas war mir damals nicht bewusst als jemand, der so einen Beruf einsteigt.
Auf jeden Fall. Und auch damit versuchen wir ja ein bisschen auszuhelfen mit unserem ganz eigenen Netzwerk, wie du schon sagst, weil das eben auch ist, wie die Welt so ein bisschen funktioniert. Jetzt hast du ja ganz am Anfang schon gesagt gehabt, dass du dir eigentlich auch gewünscht hast, in einer Position zu sein, wo du auch zwei Dinge vielleicht gleichzeitig machen kannst. Und das scheint ja dann heute auch so zu sein. Wie würdest du denn deine zwei Tätigkeiten vergleichen? Gar nicht im Sinne von, die eine ist besser oder schlechter als die andere, aber wo gibt es denn vielleicht Unterschiede, die für unsere Zuhörenden ganz spannend sein könnten?
Oh, gute Frage. Echt gute Frage. Ich fange mal mit der Geschäftsführertätigkeit an. Damals haben wir aus der Uni Duisburg-Essen, an der ich gearbeitet habe, ein Projekt, was in der Uni gestartet ist, ausgegründet als Spin-off. Und ich führe das auch noch weiter und das macht mir super viel Spaß, weil das ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten ist, tatsächlich eine Firma zu gründen und die zu führen. Man hat halt keinen Chef, der sagt, mach dies, mach das. Man kann sehr selbstbestimmt arbeiten, muss halt mit Kunden klarkommen und muss halt gucken, dass man Personal hat und Aufträge und dass das irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis auch zueinander steht. Aber die Freiheit tatsächlich als Unternehmer zu arbeiten und aber auch die Erfahrung, die man als Unternehmer sammelt, das ist Wahnsinn. Und ich würde auch jedem raten, mal ein Unternehmen zu gründen, einfach auch schon für die Perspektive, was es dann bedeutet tatsächlich. Als wir das Unternehmen gegründet haben und ich so die ersten Erfahrungen gemacht habe, habe ich so viel Respekt vor jedem kleinen Lädchenbetreiber, von einem Kioskbetreiber, von jeder kleinen Kneipe, weil ich halt weiß, was das bedeutet, sich selbstständig zu machen, Unternehmen zu führen. Da muss man sich um so viele Gedanken machen, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Und man kann die Gedanken eigentlich auch nie so abschalten, ne? Weil man hat einfach keinen 9-to-5-Job, sondern man ist für alles irgendwie selbst zuständig und muss sich um alles kümmern. Und man sieht halt die Welt dadurch noch durch ganz, ganz andere Augen und wird auch sehr viel demütiger und wertschätzender gegenüber jedem, der versucht, irgendwas selbstständig auf die Beine zu stellen. Vor allem die kleinen Lädchen, die Handwerker und die, keine Ahnung, kleinen Kaffeeshop-Betreiber, die es gibt. Wahnsinn. Also sozusagen wahnsinniges Engagement, was dahinter steckt. Das finde ich wirklich toll. Und die andere Seite, tatsächlich die Hochschulseite, die hat sich da, ich sag mal, auch so mit ergeben aus dem Umfeld, in dem wir unterwegs waren. Super spannende Geschichte. Als Hochschullehrer ist man ja auch relativ frei in dem, was man tut. Bei uns in der Hochschule, wir sind eine sehr große Hochschule, wir sind vor allen Dingen in der Fernhochschule. Da gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die man einhalten muss. Aber tatsächlich ist das nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Blick auf die Welt. Wenn es darum geht, Wissen zu erarbeiten, wenn es darum geht, Leuten mit eben dem Anbieten von Studiengängen auch eine Berufsperspektive als Akademiker zu ermöglichen. Und das ist tatsächlich im Fernstudium ja auch so, dass wir ganz viele Studierende haben, die beispielsweise eine Ausbildung gemacht haben, in einem Job arbeiten und dann sagen, ey, ich würde gerne noch eine Karriereleiter weitergehen oder ich möchte gerne anspruchsvolle Tätigkeiten haben, ich möchte gerne aufsteigen, Manager werden und ich brauche dazu ein Studium. Es gibt Leute, die pflegen Angehörige, es gibt Berufssoldaten, Profisportler, es gibt auch Schwerbehinderte, die einfach auch nicht in eine Präsenzuni gehen können, wie man das vielleicht so kannte, was normal ist. Mit 18 geht man von der Schule entweder in die Ausbildung oder in die Uni oder in die Hochschule. Da gibt es heute ein viel differenziertes Bild. Das berufsbegleitende Studium, die Weiterqualifizierung auch nach vielen Berufsjahren, das wird ja mehr und mehr normal und auch wichtig und das ist total spannend. Zum einen halt diese gesellschaftliche Entwicklung begleiten zu können, aber dann auch die unterschiedlichen Studierenden, die oft berufsbegleitend. Und das ist richtig anstrengend, nach einem Vollzeitjob, Familie, Freunde, Hobby, auch noch ein Studium dran zu hängen. Und da hat jeder, der das auch nur irgendwie schafft, und das muss auch nicht in der Regelstudienzeit sein, wer es schafft, das irgendwie durchzuhalten, meinen höchsten Respekt. Ja, das ist richtig schwer und anstrengend.
Ja, das kann ich mir total vorstellen. Es gibt einfach so unendlich viele Lebensentwürfe und Lebensrealitäten und bilden wir die als Gesellschaft auch immer gar nicht richtig oder genug ab, wenn wir über das Thema Studium sprechen. Jetzt hast du ja auch selber mit ganz vielen Studierenden zu tun. bist ja aber irgendwie auch Experte für den Bereich IT. Das hatte ich dich ja vorhin schon mal angeteasert. Was würdest du denn anderen ErstakademikerInnen raten, die auch in dem Bereich tätig sein wollen und da ihre Karriere machen wollen?
Auf jeden Fall bei der IT bleiben. Also aber jetzt nicht ganz uneingefähr, weil ich finde das Thema IT unglaublich spannend. Also gar nicht mal, weil es jetzt mir persönlich unglaublich viel Spaß macht zu programmieren. Das habe ich mal gemacht, das kann ich aber nicht wirklich und bin da jetzt auch nicht geeignet für. Aber tatsächlich ist ja so, dass man ja IT überall verwendet. Ne? In jeder Branche, in jedem Unternehmen, ob groß, ob klein, egal was man macht, überall steckt irgendwie IT mit drin. Und IT ist hölle komplex, in großen und ganz großen Unternehmen noch viel komplexer. Und da ergeben sich so viele spannende Berufsbilder rund um die IT, die halt wahnsinnig abwechslungsreich sind. Insofern kann ich sagen, wer Lust hat auf IT und jetzt vielleicht nicht programmieren kann, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich konnte auch nicht programmieren, muss auch nicht programmieren. Da gibt es so viele verschiedene Berufsfelder, die super wichtig sind. Und IT wird ja eher mehr als weniger. Tatsächlich mit dem Aufkommen jetzt von künstlicher Intelligenz wird sich da auch noch super viel verändern. Aber wenn man halt schafft, so ein Grundverständnis dafür zu entwickeln, wie so IT funktioniert, wie man als Unternehmen oder als Menschen IT-Systeme baut und betreibt, was dafür notwendig ist, welche technologischen Prinzipien da im Hintergrund sind, das ist, also ich finde es nach wie vor ein völlig empfehlenswertes Studium, weil es mir immer noch sehr zukunftssicher erscheint und tatsächlich innerhalb dieses Bereichs auch so viele Nischen gibt, in die man sich vorarbeiten kann, dass man da bestimmt auch einen sehr guten Anknüpfungspunkt findet, um um ein erfülltes Berufsleben zu haben. Und man glaubt ja gar nicht, und das ist total krass, wenn man wirklich draußen in verschiedenen Unternehmen unterwegs ist, wie viel frustrierte Leute es da draußen gibt, die in Jobs arbeiten, die hassen, die in Unternehmen arbeiten, die einfach, ich hätte jetzt gesagt ankotzen, aber ich will ja nicht so böse Worte sagen, aber das ist so traurig teilweise, wenn man guckt, in welchen Arbeitssituationen Leute reinrutschen und dann nicht mehr rauskommen. Das ist also total schräg und es ist halt aber wichtig, glaube ich, mit einer breiten Ausbildung und ich sage mal mit einem guten Bauchgefühl, was tut mir gut, welche Art von Job tut mir gut, welches Art Unternehmens tut mir gut, das dann auch selbstbewusst entscheiden. Und das ist echt ein Vorteil von IT-Lern, wenn man auf einer Stelle sitzt oder in einem Unternehmen arbeitet, was nicht zu einem passt, weil es dem Vorgesetzten nicht passt, die Kollegen nicht passen, das Umfeld nicht passt, ist es relativ einfach, einen anderen Job an einem anderen Unternehmen anzunehmen. Und das ist tatsächlich echt ein großer Luxus. Und vor allen Dingen das Thema Bildschirmarbeit, das Homeoffice, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch, also zumindest in meinem Leben und eben auch für ganz, ganz viele im Bereich IT, dass eben auch das Leben an Orten der Welt ermöglicht, wo es vielleicht einfach strukturbedingt nicht so viele Arbeitsplätze normalerweise gibt. Ja, also ich bin, wie gesagt, ein Fan von IT und kann jedem empfehlen, das zu machen. Und selbst wenn es ein bisschen schwer ist und manche IT-Studiengänge sind super abstrakt, wenn man es schafft, sich trotzdem da durchzuarbeiten und jetzt schafft zu sagen, okay, ich sehe jetzt zwar nicht den Praxisbezug, aber ich quäle mich jetzt durch ein Thema durch, da passiert da auch so viel an individueller Reife, sich durch Themen durchzuarbeiten, die man vielleicht nicht versteht und man vielleicht nicht den Nutzen erkennt. Das ist aber auch eine ganz, ganz, finde ich zumindest, wichtige Erfahrung und Qualifikation, um auch in komplexen und sich ständig ändernden Berufsalltagen über lange Jahre hinweg auch Spaß zu haben und erfolgreich zu sein.
Und für Personen, die genauso begeistert sind von IT wie du und jetzt aber vielleicht das Gefühl haben, oh, ich kriege jetzt nicht so richtig den Fuß in die Tür, ich habe vielleicht schon mein Studium abgeschlossen, aber bin mir jetzt unsicher, wie ich weitermachen soll, hättest du dann da auch einen Rat oder einen Tipp parat?
Ich glaube, die allermeisten kleinen und großen Unternehmen, die in Deutschland Software entwickeln oder betreiben, suchen gute Mitarbeitende. Ich glaube, als ich letztes Mal bei LinkedIn oder Xing noch geschafft, das waren ein paar tausend offene Stellen ausgeschrieben. Aber das heißt, der Arbeitsmarkt ist hier noch so dankbar im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Branchen, dass man da eigentlich sehr schnell einen Anknüpfungspunkt, sehr schnell bestimmt auch ein Gespräch bekommt. Tatsächlich ist aber auch so, nicht jedes Unternehmen sucht jede Qualifikation. Selbst innerhalb der IT gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Aber wenn man halt in der Richtung gefunden hatte, die man sich weiterentwickeln möchte, dann würde ich einfach so lange versuchen, ein Unternehmen anzuschreiben und Kontakt aufzunehmen, bis man da jemanden findet. Und ich glaube, das geht auch. Ich muss aber sagen, wie ich habe in meinem Leben tatsächlich 2 Bewerbungen geschrieben. Da bin ich jetzt kein guter Ansprechpartner. Um da jetzt wirklich stabile Tipps zu geben, und das ist auch so lange her.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, schon die Einschätzung allein des Arbeitsmarktes und was du auch vorher gesagt hast, auch wie wichtig das ist, an sich selbst zu glauben und es einfach auszuprobieren, ist ja schon mal super hilfreich. Danke für den Einblick. Ich würde dich gerne noch zum Abschluss fragen, was du denn deinem jüngeren Ich heute gerne sagen würdest.
Ich würde ihm, glaube ich, sowas sagen wie, dass, wenn man gerade kein Geld hat, dann nicht aufgeben, sondern eher die Frage stellen, wie kann ich Geld organisieren oder welche Möglichkeiten gibt es, dann halt doch die Sachen zu tun, die ich möchte, die Geld kosten. Also, dass man so ein bisschen aus diesem Mantra rauskommt, ne? Kein Geld, okay, ich kann es nicht machen, sondern hey, kein Geld, okay, aber was kann ich denn dafür machen, um es trotzdem zu kommen, zu organisieren. Ansonsten tatsächlich würde ich sagen, ey, vertrau auf dein Gefühl und auf dein Bauchgefühl und mach es gerne nochmal so.
Das ist doch ein super, super, super Blick auf deinen eigenen Werdegang auch. Danke, dass du das heute mit mir und mit uns geteilt hast. Und genau, dann bis bald. Danke dir.
Dankeschön.
Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit unserem Arbeiterkind.de Podcast. Hast auch du Lust, dich im Bereich IT weiterzubilden oder deine Karriere zu machen? Dann schau doch mal bei unserem Berufseinstiegs-Mentoring-Programm vorbei. Dort haben wir verschiedene Mentoren und Mentorinnen, die dich auf deinem Weg begleiten können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!